Freitag, der 21. Juni, die EM läuft seit einer Woche. Deutschland und Europa sind im Fußballfieber. Deutschland vor allem, weil ja die eigene Nationalmannschaft endlich mal wieder abliefert bei einem Turnier. Wie immer wählen wir später natürlich die Herzo-Hotline zu unserem DFB-Reporter Matthias Dersch. Vorher begrüße ich heute aber meinen Gast und Experten an der Seite. Und das ist Timo Baumgartl. Hallo Timo.
Hallo Caroline.
Timo, wir haben es diese Woche schon angekündigt. Du wirst uns während der EM öfter unterstützen. Da freue ich mich sehr drauf und ich bin vor allem sehr gespannt auf deine Einordnungen und Expertise.
Ja, ich bin auch gespannt.
Dann lass uns doch mal auf die Spiele von gestern direkt schauen. Gleich drei große Fußballnationen und auch Favoriten waren gefordert. England, Spanien und der noch amtierende Europameister Italien. Ich habe mich, muss ich sagen, vor allem auf Spanien, Italien gefreut, weil das ist ja eigentlich so eine Partie, die man auch gerne mal so im Halbfinale oder gar im Finale erwarten würde. Hat's für dich am Ende das hergegeben, was die Namen angekündigt haben?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, das Spiel Spanien, Italien war sehr, sehr interessant dahingehend, weil natürlich Spanien für mich nach dem Auftritt einer der Mitfavoriten ist. Man hat gesehen, was für ein Ball sie spielen, was für eine Art von Fußball sie spielen. Sie haben es ein bisschen umgeändert zu ganz früher, wo sie diese Dominanz oder diese maximale Dominanz ausgeführt. Die haben relativ viel früher um den 16er rumgespielt, bis sie den finalen Pass gespielt haben. Jetzt haben sie natürlich da außen mit Jamal und Williams zwei Spieler. Die sind brutal im 1 gegen 1. Das ist natürlich eine unfassbare Waffe. Und dann ja, das Mittelfeld mit Fabian Rodri und Petri, das ist, also gestern, ich glaube, die haben keine falsche Entscheidung getroffen. Das war echt bemerkenswert. Die Italiener, ich glaube, den bisschen Leid kann die einem tun, weil das war brutal, wie was für eine Dominanz die ausgestrahlt haben. Ich glaube, die Italiener sind einfach in der Spitze nicht so gut besetzt wie die Spanier. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich meine, wenn man wenn Dani Olmo draußen lässt, ich glaube, der hat gestern gar nicht gespielt. José Lu hat man ja auch noch, Grimaldo, die man aus der Bundesliga kennt. Wenn man die gar nicht einsetzen muss und trotzdem so souverän gewinnt, dann ist das natürlich schon eine Machtdemonstration, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, hättest du denn gedacht, dass es tatsächlich so einseitig wird für Spanien beziehungsweise gegen Italien dann?
Ja, ich habe mir natürlich schon ein bisschen mehr von den Italienern erwartet, aber man muss ehrlicherweise sagen, die Spanier hatten gestern einen brutalen Tag. Ich glaube, das Spiel kann 3-4-0 ausgehen. Ist natürlich dann ein Zufall, dass da ein Eigentor entsteht.
Du hast es gerade schon gesagt, eigentlich hätte es auch 3-4-0 für die Spanier ausgehen können. Dank Donnarumma ist es dann am Ende nur ein 0-1 geworden. Was war das für eine Weltklasse-Leistung auch von ihm, dass er seinen Italienern da, naja, das so ein bisschen gerettet hat vielleicht noch?
Ich habe gestern ja Buffon auf der Bank gesehen. Vielleicht hat er ihm ein, zwei Tipps mitgegeben. Aber Donnarumma ist natürlich ein Torwart der obersten Kategorie. Das weiß man schon länger. Der gibt natürlich da auch Rückhalt. Er ist Kapitän. Man sieht ihm einfach an, dass er eine gewisse Ausstrahlung hat, dass er eine Persönlichkeit ist. Und er hat natürlich die Italiener lange im Spiel gehalten. Es ist natürlich maximal bitter, dass dann so ein Spiel durch ein Eigentor entschieden wird, wo der Verteidiger auch meiner Meinung nach absolut nichts machen kann, weil der Ball wird abgefälscht, der hat diese Bewegung und dann geht er ins eigene Tor. Das passiert, aber man muss ehrlicherweise sagen, es war absolut verdient. Und ich glaube, das wird dann ein spannendes Spiel im letzten Spieltag zwischen Italien und Kroatien.
Ich wollte dich gerade fragen, was wird es für ein Spiel deiner Meinung nach? Weil für beide Mannschaften geht's da wirklich noch dann um alles.
Ja, gut. Durch das Ergebnis ist natürlich so, dass die Kroaten das in der eigenen Hand haben. Also wenn sie gewinnen, dann sieht's sehr gut aus mit dem Achtelfinale. Dementsprechend wird es natürlich auch ein Spiel auf Augenhöhe, weil man ehrlicherweise sagen muss, dass die Kroaten in den ersten Spielen noch nicht ihr Maximum abgerufen haben. Man sieht natürlich, dass auch eine gute Mannschaft gespickt mit Weltklasse-Spielern, die vielleicht ein bisschen über ihren Zenit teilweise schon sind. Aber man sagt ja immer, sie haben dann immer noch so einen letzten Kampf in sich.
Nach dem Auftritt gestern von Spanien, aber natürlich auch schon gegen Kroatien, ist Spanien deiner Meinung nach jetzt Topfavorit auf den Titel?
Topfavorit würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat natürlich gesehen, dass die spanische Mannschaft mit der Art, wie sie spielt, sehr ballbesitzorientiert, trotzdem 1-gegen-1-Spiele über den Flügel eine brutale Waffe haben und eine brutale Mannschaft. Aber ich glaube, die Deutschen brauchen sich davor nicht verstecken. Ich glaube, wenn Deutschland gegen Spanien spielt, dann geht es wirklich darum, wer sein Spiel mehr durchdrücken kann. Weil wenn man den Spanier den Ball lässt, das sieht man einfach gestern, dann finden sie Lösungen, dann machen sie kaum Fehler, dann haben sie ihre Spieler, die sie in Position bringen. Dann ist natürlich spannend, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die einen ähnlichen Spielstil haben. Deutschland ja auch sehr Ballbesitz orientiert. Wenn die natürlich aufeinandertreffen, dann bin ich gespannt, wer seinen Stiefel durchdrückt.
Dann lass uns noch auf einen anderen großen Favoriten schauen, der gestern auch gespielt hat. England nämlich. Erneuter, sehr schwacher Auftritt. Hat Gareth Southgate sich ein bisschen verpokert, indem er Spieler wie Grealish oder Maguire jetzt eben doch zu Hause gelassen hat?
Ja, aber wenn man jetzt mal den Kader anschaut, das ist ja eine unfassbare Mannschaft. Ich glaube, das spielt jeder auf allerhöchstem Niveau. Ich finde es immer ein bisschen schade. Man hat da Spieler wie Foden, Bellingham, Kane, die einfach von Mannschaften kommen, die den Ball haben, die dominant spielen, die einfach eine gewisse Identität mitbringen. Stones, Walker. Und dann kommst du zur Nationalmannschaft oder Saka. Und dann sieht es immer ein bisschen aus, als hätten sie gar keinen Plan. Also es ist manchmal wirklich verwunderlich, wie wenig Automatismen, wie wenig Abläufe so eine Mannschaft hat. Und man ehrlicherweise von dem Spielermaterial, also da müssen die ja mindestens ins Finale kommen, wenn man einfach die reinen Spieler betrachtet. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie sich noch überhaupt nicht gefunden haben. Weil wenn man das Spiel gestern ansieht, dann ist es natürlich enttäuschend, auch die Art, wie sie spielen. Man kann immer mal ein schlechtes Spiel machen, aber die Art, wie sie spielen, sehr behäbig, sehr langsam, ohne Abläufe. Man hofft immer so ein bisschen auf Einzelaktionen, vielleicht von Foden und Bellingham oder Saka. Aber ja, da so zu spielen, da bin ich gespannt, was da im letzten Gruppenspiel passiert. Ich glaube, dass sie weiterkommen. Wir haben ja schon 4 Punkte dementsprechend. War es, glaube ich, bei der anderen Europameisterschaft vor 4 Jahren ähnlich, dass sie am Anfang sehr wenig Fußball gespielt haben, aber sich dann so mit der Zeit gefunden haben. Vielleicht ist das die Hoffnung, dass die Engländer haben, aber das ist ja eine Mannschaft gespickt mit Weltklasse-Spielern in der Offensive und Defensive. Also dementsprechend, wenn die das zusammenfügen können, und das sind ja alle Spieler, die Fußball spielen können, die Ballbesitz spielen können, die sich darüber definieren, die Mannschaften, in denen sie spielen, dann glaube ich, wenn sie Abläufe reinbekommen in ihre Offensive, die Spieler in die Positionen kriegen, wo sie die stärksten Momente haben können, das ist Foden zwischen den Linien, das ist Saka im 1-gegen-1, das ist Harry Kane natürlich in der Box, wenn man ihn füttert, dann ist es natürlich zwangsläufig, dass da Tore passieren. Aber wenn man natürlich so gefühlt planlos in ein Spiel reingeht, dann wird's auch für die Spieler schwer.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, hat England noch nicht unbedingt die Übergegner gehabt in der Gruppe. Das heißt, wenn jetzt mal ein wirklicher Gegner kommt, wie vielleicht Spanien oder so, mit so einer Leistung dann im Achtelfinale, da kann ja dann doch ganz schnell mal Schluss sein, ne? Und dann ist der große Traum wieder vorbei.
Ja, das Risiko kann natürlich da sein. Ist natürlich die Frage, solche Spieler wissen natürlich auch in Momenten, wo es drauf ankommt, wie man zu performen hat. Das muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen. Das sind Spieler, die haben die Champions League gewonnen, die sind englischer Meister, die sind Bellingham jetzt auch Champions League. Ja, die wissen alle, in welchen Situationen man sich wie verhalten muss. Und in Achtelfinals vielleicht, dass es auch ein anderer Druck ist und vielleicht eine andere Herangehensweise, weil es natürlich so ist, wenn du das Spiel verlierst, bist du raus. Dementsprechend würde ich die Jungs noch nicht abschreiben.
Timo, danke dir erstmal. Wir schauen einmal kurz auf die News des Tages für euch. Heute Abend trifft Frankreich auf die Niederlande im 2. Gruppenspiel und die Franzosen werden aufgrund des Nasenbeinbruches wohl auf Superstar Kylian Mbappé in der Startelf verzichten müssen. Das berichten mehrere französische Medien übereinstimmend. Mbappé wird wohl vorerst nur auf der Bank sitzen. Der Franzose war zwar am Donnerstag beim Abschlusstraining dabei, konnte aber nur leichte Übungen absolvieren. In jedem Fall wird er eine Maske im Spiel tragen. Seit gestern läuft neben der EM noch ein anderes großes Fußballturnier. Die Copa America ist gestartet. Beim Auftaktspiel besiegte der Titelverteidiger Argentinien Kanada mit 2:0. Die Tore schossen Julian Alvarez und Lautaro Martinez nach Vorlagen von, klar, Lionel Messi. Kanada ist zum ersten Mal bei dem Turnier als Gast dabei.
Zehn Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Timo, lass uns auch einmal kurz auf die DFB-Elf schauen. Auch gegen Ungarn wieder eine sehr überzeugende Leistung gezeigt, oder?
mich ein bisschen die Ungarn überrascht, weil ich habe ja ein bisschen angekündigt eigentlich, dass die Herangehensweise mit einem offensiven Pressing eher der deutschen Mannschaft schwer tun würde oder beziehungsweise schwer fallen würde. Aber sie haben es ja auch sehr defensiv gemacht und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar mit der Art und Weise, wie Deutschland das spielen kann, dass sie das Spiel heute gewinnen. Natürlich gab es einen oder anderen Moment, gerade in der Anfangsphase, da in der ersten Minute oder wo Manuel Neuer den Freistoß von Szoboszlai super hält. Da hätte natürlich auch ein Tor fallen können. Aber man muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit war das sehr dominant, sehr erdrückend und absolut verdient. Dementsprechend, wenn das so weitergeht, würde ich sagen, kann man sehr positiv in die Zukunft schauen, weil Deutschland einfach ihr Spiel auch durchbringt. Das ist ähnlich wie die Spanier. Erdrückend mit dem Ballbesitz, mit dem Gegenpressing. Tah hat natürlich auch in der Situation, wo das Tor fällt, super vorverteidigt. Und das ist natürlich ernüchternd für einen Gegner, der versucht, irgendwie rauszukommen. Aber wenn man dann immer wieder nach 3 Sekunden den Ball verliert, dann wird es natürlich schwer. Und irgendwann verliert man auch so ein bisschen den Mut. Und dann erdrückt dich so eine Mannschaft wie Deutschland auch.
Dann lass uns doch mal nach Herzogenaurach schalten. Da ist jetzt nämlich unser DFB-Reporter Matthias Dersch.
Die Herzo-Hotline.
Hallo Matthias.
Hallo, guten Morgen.
Heute gab es kein öffentliches Training von der Nationalmannschaft. Warum? Will man die Mannschaft ein bisschen abschirmen und ein bisschen runterkommen lassen?
Ja, da hat die deutsche Mannschaft ein bisschen an den Abläufen geschraubt. Dafür durften wir dann gestern völlig überraschend dann die komplette Einheit zuschauen. Das war natürlich auch nur das Reservistentraining und der DFB hat jetzt eben festgelegt, 2 Tage vor dem Spiel möchten sie eine komplett geschlossene Einheit haben, wollen sie ihre Ruhe haben. Das ist natürlich der Tag, an dem auch nochmal Inhalte einstudiert werden. Möglicherweise Standards, vielleicht auch ein paar taktische Elemente. Insofern ist das durchaus nachvollziehbar, dass sie da mal die Ruhe haben wollen.
Gegen Ungarn durften Chris Führig und Dennis Undav, die beiden Stuttgarter, ja, in Stuttgart spielen. Welche Rolle haben sie in der Mannschaft, Matthias?
Ja, das sind natürlich 2 Spieler, die für gute Laune gesorgt haben bei dem Spiel in Stuttgart. Ich meine, die Stimmung im Stadion war ohnehin wirklich richtig, richtig gut. Das habe ich bei Länderspielen in der Form lange nicht erlebt. Und als dann die beiden Stuttgarter auch noch reinkamen, dann gab es kein Halten mehr auf den Rängen. Und die hoffen natürlich jetzt vor dem Spiel gegen die Schweiz, dass sie da möglicherweise auch ein paar Minuten mehr bekommen. Das sind 2 der Kandidaten, die möglicherweise in die Startelf rücken. Ich glaube, ganz so viele Änderungen wird Nagelsmann nicht vornehmen. Ich denke, da sind auch eher andere dann in der Pole Position, Leroy Sané möglicherweise, Niklas Füllkrug. Vielleicht auch Nico Schlotterbeck in der Abwehr, weil ja Jonathan Tah und Antonio Rüdiger beide gelb vorbelastet sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Führig und Undav dann auch eine Chance bekommen werden.
Wie sahen oder sehen denn jetzt die Tage zwischen dem Ungarnspiel und der Schweiz aus? Du hast mir vorher geflüstert, irgendwie Stichwort Döner.
Ja genau, der Bundestrainer hat Gewürze reingebracht, so will ich es mal formulieren. Und zwar gab es ein Dönermobil im Team Basecamp hier beim DFB, wo sich die Spieler dann mal bedienen konnten. Ich weiß nicht, ob es für die nötige Schärfe sorgen sollte vor dem Schweiz-Spiel, aber Schaden kann sicherlich nicht, wenn es da auch mal abseits der Leckereien von Anton Schmaus, dem Teamarzt, dann mal ein bisschen Fastfood gibt.
Ja, mit Schaf, aber ohne Zwiebeln. Eine Frage an euch beide, Timo und Matthias. Die großen Favoriten England und Frankreich noch nicht wirklich Leistung gezeigt. Kroatien wackelt, Belgien noch nicht so überzeugend. Italien müssen wir auch mal schauen. Plötzlich sind die Deutschen und die Spanier Favoriten in dem Turnier. Wer hätte das denn gedacht?
Ja, also für mich war eigentlich logischerweise klar, dass Deutschland in einer Heim-EM immer zum Favoritenkreis gehört, weil einfach die Stimmung in so einem Land sich dann mit einer gewissen Euphorie auch aufbauen kann. Und dann wird man auch ein Stück weit getragen. Und man muss ehrlicherweise sagen, die deutsche Mannschaft von den Einzelspielern, von der Art, wie sie spielen kann, ist ja immer noch unter den Top 5 in der Welt.
Ja, ich war lange skeptisch, muss ich sagen, bis zu den März-Länderspielen. Da ist dann der Bundestrainer all-in gegangen. Extrem hohes Risiko durch die Personalentscheidung, die er da getroffen hat. Aber Stand jetzt nach den ersten beiden Gruppenspielen muss man ihm da recht geben in allem, was er getan hat. Und ja, ich sehe es im Grunde wie Timo. Außer Spanien hat mich da noch keine andere Mannschaft so sehr überzeugt wie Deutschland. Bisschen Pech möglicherweise mit dem Spielplan, dass beide im Viertelfinale aufeinandertreffen könnten. Aber ansonsten, glaube ich, muss sich Deutschland in diesem Turnier, wenn sie so Leistungen zeigen wie zuletzt, vor keiner Mannschaft verstecken.
Danke, Matthias. Danke für dein Update und auch dir, Timo. Vielen Dank. Wir sind durch für heute. Kleiner Hinweis noch, um 15 Uhr spielt heute die Slowakei gegen die Ukraine. Später dann Österreich gegen Polen um 18 Uhr und der nächste Knaller bei diesem Turnier Niederlande gegen Frankreich um 21 Uhr. Solltet ihr unterwegs sein und die Spiele nicht gucken können, in unserer Kicker-App findet ihr natürlich zu allen Partien immer den Live-Ticker und jederzeit Infos zur EM. Und wir sagen damit Tschüss und schönes Wochenende.
Ciao.
Ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 12 Uhr. Wenn euch Kicker Daily und alles, was ihr hier hört, gefällt, dann abonniert den Podcast gerne, um keine neue Folge zu verpassen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.